möchte einfach für die Leute da sein. Wenn sie möchten, können sie immer zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Wenn die Bürotüre geschlossen ist, können sie immer klopfen. Ich möchte ihnen zur Seite stehen.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem GO-Magazin. Salome Wieland ist vieles. Bäuerin, Betreuerin, Visionärin und vor allem eine Frau mit einem großen Herz und viel Hoffnung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom leitet sie im Emmental einen Bauernhof. Dort produzieren sie nicht nur alle möglichen Bioprodukte, sondern sie sind auch eine soziale Institution. Auf dem Wielandhof gibt es nämlich geschützte Arbeitsplätze und Wohnplätze für Menschen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Im Garten, im Stall und in der Werkstatt wird gemeinsam angepackt und gearbeitet. Ich bin Leonie Walder und habe mit Salome Wieland darüber gesprochen, was ihr Hoffnung gibt und welche Kraft in der gegenseitigen Wertschätzung liegt. Schön, seid ihr mit dabei. Ich sitze hier mit Salome Wieland. Sie ist aus dem Emmental extra hergereist, also hat schon eine lange Reise hinter sich. Da leitet sie mit ihrem Mann einen Bauernhof. Liebe Salome, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Danke.
Als erstes würde ich jetzt gerne schon einmal wissen, hattest du heute schon etwas gehofft?
Ja, sicher. Ich hoffe täglich sehr viel. Und heute war das, dass ich nicht in den Stau komme.
Und hat sich das erfüllt?
Das hat sich heute erfüllt.
Schön, deshalb warst du sogar sehr überpünktlich bei uns. Umso besser. Jetzt, um dich ein bisschen kennenzulernen, habe ich noch ein paar Einstiegsfragen. Die stelle ich jedem Hero of Hope. Und zwar meine erste Frage wäre, wenn dich dein 10- oder 12-jähriges Ich heute sehen würde, so wie du jetzt lebst, im Leben stehst, was würde es überraschen?
Dass ich so ein großes Herz habe für Menschen.
Warum würde es das überraschen?
Weil ich damals nicht so sozial war.
Und jetzt umgekehrt, wenn du dein 12-jähriges Ich sehen würdest, was würdest du ihm sagen?
Es lohnt sich, ein großes Herz zu haben für Menschen. Weil man auch viele Resultate sehen kann und mit den Menschen so unterwegs sein kann, das gibt einem so viel.
Was würdest du sagen, wie hast du das gelernt? Wie bist du von dem 12-jährigen Ich, dass das noch nicht so war, jetzt zu dieser Frau geworden? Was hat dich da gelernt?
Ja, ich habe das nicht irgendwie gelernt. Ich denke, Jesus hat mir das geschenkt, dass ich das einfach habe.
Wenn wir jetzt von heute dann dafür in die Zukunft gehen, was würdest du am Ende des Lebens gerne über dein eigenes Leben sagen können?
Ich denke, ich würde sagen, dass es wichtig ist, der Ausgleich, also von allem etwas, also ein Teil mit der Familie zu verbringen, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich hatte keine Zeit für meinen Mann und für meine Tochter, dass es im Ausgleich ist und die Arbeit und das Engagieren für andere Menschen, ja, so ein guter Ausgleich zu haben im Leben.
So ein ausbalanciertes Leben gelebt zu haben. Du führst ja heute mit deinem Mann einen Bauernhof. Der ist extrem vielseitig. Also wir sprechen auch noch darüber, über all die Angebote, über alles, was ihr macht. Aber wenn dich jetzt Leute fragen, was du für einen Beruf ausübst, was sagst du dann? Und wie beschreibst du deine Tätigkeit?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich viele Hüte trage täglich. Ich bin die Institutionsleiterin, ich bin die Geschäftsführerin, ich bin die Bäuerin, ich bin die Mutter, die Ehefrau, ich bin die Betreuerin, die Gastronomin und ich sage meistens, ich führe mit Tom diesen Betrieb, Punkt.
Das ist so gut, bei Führung kann man sich noch vieles Unterschiedliches vorstellen. Wie ist das überhaupt entstanden, dieser Wunsch nach einem Hof? Du bist ja nicht selber irgendwie als Bauerntochter aufgewachsen. Wie kam das, dass du plötzlich dachtest, doch, da möchte ich irgendwie hin mit meinem Mann?
Wir hatten nie eine klare Vision, dass wir einmal einen Bauernhof haben. Das hat uns, ja, ich denke, es ist einfach sehr geführt. Jesus hat uns einfach geführt. Und immer wieder klar gezeigt, die kleinen Schritte, die wir gemacht haben, in welche Richtung sie auch gehen. Ich denke, es hätte auch eine SAZ-Hütte sein können, die wir führen und vielleicht mit Menschen mit einer Beeinträchtigung leiten. Es hätte nicht unbedingt ein Bauernhof sein müssen, denke ich. Es hat sich auch so ergeben, weil es so sein soll.
Kannst du uns da vielleicht in diesen Prozess, in diese Geschichte ein bisschen mitnehmen? Wie ist das dann entstanden? Du hast gesagt, das war irgendwie geführt, eins nach dem anderen. Was waren das für Schritte, die dich dahin gebracht haben?
Der Start war ein Kletterunfall von meiner Seite. Bin ich gefallen und hatte da einen großen Unfall und den Arm kaputt und über mehrere Jahre 3 Operationen. Und da hat sich mein Kopf verändert, meine Gedanken haben sich da wohl etwas verändert. Und mein Mann Thomas hat in der Zwischenzeit oder hat in dieser Zeit einen Mann betreut. Und da ist das Herz so für Menschen mit einer Beeinträchtigung gewachsen. Wir sind dann an den Wochenenden ist er dann zu uns gekommen und wir haben viel Zeit mit ihm verbracht, haben Ferien mit ihm gemacht und haben so gemerkt, dass er kleine Dinge oder kleine Ziele erreichen kann. Und das hat uns so aufgestellt. Und ich war so etwas abgelenkt von meiner Geschichte. Und so sind wir wie reingerutscht, obwohl alle sagen, das ist nicht gut, wenn man von einem Unfall in ein so Projekt reinrutscht. Mhm. Aber im Nachhinein ist es nicht ein rein Schlittern, sondern es sollte einfach so sein, dass wir das machen, sonst würde es ja nicht funktionieren. Sonst hätten wir schon lange gesagt, das ist nicht das Richtige, wir machen etwas anderes. Aber wir sind überzeugt, dass das unsere Berufung ist und dass Gott es uns einfach aufs Herz gegeben hat, so wie es nun ist.
Jetzt, wie lange habt ihr diesen Hof schon und vielleicht, was beinhaltet dieser Hof alles? Kannst du das mal ein bisschen ausbreiten?
Das Projekt gibt es 13 Jahre und diesen Hof haben wir 8 Jahre.
Ja.
Und den Hof hat verschiedene Stammbeine. Das eine Stammbein ist das betreute Wohnen und die betreute Tagesstruktur. Dort haben wir einen Verein, der die Trägerschaft ist für das ganze Soziale. Und dann haben wir den Bereich der Einzelfirma, das Projekt Wielandleben und dort geht Agrotourismus darunter. Da haben wir Übernachtungsplätze zum Übernachten. Mhm. Wir haben einen Gastronomiebetrieb für Events, Hochzeiten und größere Aperos und ein kleines Hofbistro vor Ort, das man in den schönen Sommertagen besuchen kann, so von Mai bis Ende Oktober. Und dann haben wir Bioprodukte und Biolandwirtschaft. Wir produzieren viele Produkte selbst, also säen das auch selbst aus und ernten dann im Herbst meist die Sachen, genau. Und erstellen dann Produkte für den Webshop und für den Hofladen.
Du hast das vorhin schon gesagt, man hört das ja auch jetzt, es ist extrem breit, ihr macht da alles Mögliche auf einem Hof. Was ist so, wofür schlägt dein Herz am meisten, kann man das sagen? Gibt es etwas, wo du sagst, da blühe ich besonders auf?
Ich blühe besonders auf, wenn ich mit den Menschen unterwegs sein kann. Sei es die Angestellten, die bei uns auf dem Hof sind oder auch die Leute, die wir betreuen und ich dann sehe, wie sie Schritte machen. Das ist das Schönste für mich. Wenn eine Person bei uns nach der HPS zu uns kommt in die Struktur und wir ihr helfen können, wie sie Schritte machen kann, zum Beispiel alleine auf die Toilette zu gehen und die Hosen zu schließen und dann die Hände zu waschen und das zu sehen, dass das nach einem Jahr oder 2 Jahren dann klappt, das finde ich einfach genial. Und da blühe ich auf.
Es geht heute in dieser Folge ja um dich, um deine Arbeit, um dein Engagement, um Hoffnung. Darüber sprechen wir heute. Wenn du selber dieser Folge einen Untertitel geben müsstest, wie würde der lauten?
Für jede Person gibt es Hoffnung.
Das ist vielleicht gerade eine gute Überleitung. Wie ist das? Ich kann mir das jetzt auch vorstellen, dass das teilweise viel Kraft auch gekostet hat, irgendwie so einen ganzen Hof aufzubauen, von null eigentlich zu einem so einem breiten Angebot zu kommen. Was hat dir da die Hoffnung gegeben, da immer dran zu bleiben oder vorwärts zu gehen?
Ja, die vielen Zeugnisse, die wir bekommen haben von den Menschen, die da sind, das hat mir Hoffnung gegeben, weiterzumachen. Und auch immer wieder die Gottes- und Gotteserfahrungen, die klaren Signale, die wir bekommen haben. Macht weiter und sei das in einem textlichen Bereich oder bildlich, wir haben immer klare Signale bekommen.
Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben? Was war da eine Situation?
Eine Situation war, dass die Übernahme überhaupt vom Landwirtschaftsbetrieb, da hatte Tom auf dem Herz, den Vorgängern zu telefonieren an einem bestimmten Tag. Und ich sagte zu Tom, ja, mach das. Ich würde nicht, weil ich fühle das nicht. Und wenn du das aber fühlst, mach das. Und Tom hat das gemacht. Und an diesem Tag haben sich die Vorgänger entschieden, oder gesagt, diese Person, die den Hof übernehmen soll heute anrufen. Und Tom hat dann angerufen. Und er hat da wirklich schöne Impulse wahrgenommen und hat das gemacht. Und ich finde, das ist so ein schönes Zeichen, dann zu sehen, ja, wir sind die Richtigen, wir gehören dahin. Und wir halten uns auch immer wieder an diesem Erlebnis fest, wenn wir ein bisschen so Tiefgänge haben oder so, genau.
Ja, das ist gerade meine nächste Frage. Also du hast ja auch ganz viel Verantwortung für dich, deine Familie, Angestellte, die Leute, die bei euch in der Tagesstruktur sind und so weiter. Hast du manchmal das Gefühl, dir wächst alles über den Kopf auch?
Nein, in dieser Größe nicht. Ich fühle mich sehr getragen durch Jesus und er gibt mir immer wieder die richtigen Impulse, auch mit den Mitarbeitern korrekt umzugehen und Gespräche zu führen. Und ja, fühle mich extrem gestärkt durch ihn. Ich bekomme einfach die Kraft dafür. Ja.
Schon schön, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Und wie machst du das, dass du da den Überblick behältst? Oder eben auch, du hast am Anfang gesagt, dir ist auch wichtig, dass ihr als Familie auch genügend Zeit habt. Wie gelingt dir das, dass du da die Balance findest zwischen Arbeit und Familie?
Wir haben sehr klare Strukturen. Also wir machen zusammen eine stille Zeit, Tom und ich. Und das findet schon bereits vor dem Frühstück statt, wenn wir dann starten mit den betreuten Leuten. Und über den Mittag haben wir wieder eine halbe Stunde Austauschzeit und am Abend machen wir wieder eine halbe Stunde Austauschzeit. Und dort haben wir so ein Tagebuch fast und dort reflektieren wir uns gegenseitig und geben uns auch positive Impulse, Komplimente. Und das sind da die Sachen, die man ja auch braucht. Tagsdurch sagen uns nicht die Angestellten und die Leute, die wir betreuen, das hast du gut gemacht oder danke, hast du das gemacht. Das hört man eigentlich nie oder sehr selten. Und dann ist es schon wichtig, dass wir das wie selbst einander geben.
Ihr wohnt und arbeitet ja alles am selben Ort, auf diesem Hof. Kann man da auch eigentlich einmal Ferien machen oder ist eigentlich Arbeit auch dein Leben?
Ja, das ist schon ein bisschen kombiniert, ja. Wir können Ferien machen. Wir haben wie Betriebsferien beim Betrieb und da sind die betreuten Leute nicht da. Mhm. Und die Angestellten dann automatisch auch nicht. Und das sind vier Wochen Ferien im Jahr. Und in dieser Zeit genießen wir einfach das Familienleben auf dem Landwirtschaftsbetrieb wie andere Bauern, einfach Bauern in dieser Zeit. Und dann machen wir die Tiere und die Arbeiten, die täglich anfallen, aber wir betreuen nicht. Und wir tragen die Verantwortung für die Leitung nicht in diesen Wochen. Und da können wir extrem abschalten und uns erholen. Das sind dann wirklich schöne Ferienwochen. Aber wir gehen eigentlich nicht gross weg. Wir sind zu Hause am Ferien machen. Aber die Gäste kommen ja auch Ferien zu uns machen.
Ihr seid ja schon auch schön. Ihr wohnt schon an einem Ferienort eigentlich.
Ja,
sonst.
Genau. Ja.
Da muss man auch nicht unbedingt weg. Du hast es vorhin schon angeklungen, das war auch ein bisschen geführt, dass es direkt dieser Hof gewesen ist, hätte auch was anderes sein können. Was ist aber so deine primäre Vision oder deine Motivation für deine Arbeit? Was ist das, was du verwirklichen möchtest mit dem, was ihr tut?
Dass Menschen gesund werden können und an sich glauben können und dass sie ja, dass eigentlich in unmöglichen Situationen immer noch alles möglich ist. Das ist meine Vision für das Projekt.
Hast du da vielleicht auch gerade ein Beispiel, wo so ein ermutigendes Beispiel, wo du das gemerkt hast, wo du das gespürt hast?
Ja, wir hatten einmal eine Frau mit Aronexie, die zu uns kam und die war ja wirklich sehr schlecht. Es ging ihr wirklich sehr schlecht. Und wir konnten sie wirklich aufbauen und stärken und ihr das geben, was sie braucht. Und ich denke, sie hat auch ja, die Liebe Jesus gespürt und konnte dort auch Impulse mitnehmen und sie wurde dann gesund.
Wie macht ihr das in solchen Situationen, Hoffnung weiterzugeben, ganz konkret?
Ich möchte einfach für die Leute da sein. Wenn sie möchten, können sie immer zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Wenn die Bürotüre geschlossen ist, können sie immer klopfen. Ja, ich möchte ihnen zur Seite stehen. Und ich bin ziemlich ehrlich. Und das, denke ich, ist auch sehr eine schöne Stärke im Zusammenleben auf dem Hof, dass wir klare Kommunikation haben. Also das, was ich denke, kommuniziere ich mit den Menschen auch. Und sie wissen dann auch genau, wo sie stehen und werden dann auch etwas gespiegelt. Und da können wir das austauschen. Und ja, ich denke schon, die Geschichten, die dann so positiv sind, sind auch, die motivieren einem ja dann auch. Mhm. Oder ein Mann, der konnte nicht gehen, als er zu uns kam. Also hat eine psychosomatische Gehbehinderung, also einfach sehr verlangsamt. Und wurde dann nach ein paar Tagen bereits gesund und läuft jetzt ganz normal bei uns auf dem Hof herum. Und so die Schritte zu sehen, das finde ich einfach wunderschön.
Ja, das ist extrem ermutigend auch, ja. Dass man das direkt auch so spürbar ist. Gibt es da für dich auch gewisse Leitlinien oder ungeschriebene Regeln, wie du sagst, wie ihr das Zusammenleben mit all diesen unterschiedlichen Leuten, die bei euch sind, wie ihr das regelt? So wollen wir zusammenleben.
Genau, wir haben da so Wielandlebenwerte, das sind so christliche Grundwerte. Friedlich zueinander sein, wir akzeptieren alle, wie wir sind, egal was wir haben. Wir sind alle gleich viel wert und so weiter. Und diese Werte leben eigentlich fast die meisten. Und das besprechen wir doch auch immer an den Gesprächen. Wir machen mit den Leuten monatlich ein Gespräch und jährlich dann ein größeres Gespräch, ein Jahresgespräch mit Angehörigen und Beiständen. Und bei diesen Gesprächen nehmen wir dann die Werte nochmals hervor, wie wir zusammenleben. Mhm. Offen sein zueinander, auch Humor teilen und so weiter. Genau, und dann reflektieren wir auch ein bisschen und geben auch weiter, dass vielleicht noch etwas, ja, dass man daran noch arbeiten könnte und so. Und die Leute nehmen da viel mit. Ja, können da viel Gutes mitnehmen und an sich auch arbeiten und sich verändern.
Wie reagieren die Leute auf diese Wieland-Werte, wenn ihr die den Leuten am Anfang vorstellt?
Die nehmen die einfach sachlich an. Ich denke, die meisten lesen sie vielleicht gar nicht, erst wenn sie dann das Projekt ein bisschen kennen und mit uns unterwegs sind. Oder sie schätzen es einfach und denken, wow, das sind schöne Werte zum Zusammenleben. Und nehmen es so an, aber wir bekommen eigentlich nicht große Reaktionen darauf.
Jetzt, wenn du so erzählst, klingt das alles ja, sehr harmonisch, ausgeglichen, friedlich. Ja, viele Ermutigungen auch, was du gerade mit den Beispielen gesagt hast. Gibt es da teilweise aber auch Dinge, die dich irgendwie wütend oder traurig machen im Zusammenhang mit deiner Arbeit?
Ja, was mich traurig macht, ist dann, wir geben ja sehr viel. Wir öffnen unsere Familie eigentlich für all die Leute, die da sind. Und was mich traurig macht, ist klar, wenn Leute dann unzufrieden sind, wenn sie ab Kleinigkeiten meckern. Beispielsweise, wenn es heute kein Fleisch gibt. Wir essen zweimal Fleisch in der Woche, sehr bewusst und genießen das dann auch. Aber wenn dann jemand gewohnt ist, mehr Fleisch zu essen, und das ist auch bei uns nur noch zweimal, und dann gemeckert wird, dann denke ich, ja, es ist schade, bräuchte es nicht. Aber wir erklären das dann einfach nochmals. Und ja, genau, was mich vielleicht auch traurig macht, sind, wenn man schlechte Worte über das Projekt hört, das ist immer so. Oder am besten, man hört sie gar nicht. Wenn man es nicht weiß, macht es einem auch nicht traurig. Oder aber ja, wenn im Dorf Schlechtes über uns erzählt wird, weil wir vielleicht etwas fromm sind oder ja, vielleicht ist eine Person auch wieder, war mal wütend auf dem Hof und hat geschrien. Und ja, da kann es auch sein, dass es mal einmal jemand hört. Und ja, und das tägliche Leben ist nicht immer 100% friedlich, oder? Es gibt Personen, die sind innerlich sehr gespalten und auch unzufrieden und dass sie immer Ruhe haben, das ist nicht immer normal, oder? Sie haben dann auch mal Unruhe und das gibt auch mal, dass sie dann auch durchdrehen. Das gibt es auch. Das sind dann die weniger schönen Geschichten, oder? Mhm. Wir hatten auch eine Person, die war innerlich so gespalten, von zu Hause und dann wieder hierher zu kommen mit einer Freundin und dann wieder zu uns zu kommen. Und da waren so viele Impulse. Und wir hatten da ja ein Ampelsystem mit Warnungen, damit wir wussten, jetzt geht es ihm nicht mehr so gut. Aber Er hat uns dann gedroht, unser Haus abzufackeln und uns zu erschießen. Und das sind dann die Momente, da sagt man einfach jetzt, das ist ein Stopp und jetzt brauchst du einen neuen Platz.
Ja.
Weil das möchten wir nicht tragen, oder? Wenn sowas danach geschehen würde, wäre super schlimm, oder? Und solche Momente gibt es. Wir betreuen 13 Jahre. Das hatten wir jetzt einmal als Beispiel in dieser Zeit. Aber es gibt es auch. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist auch mal wirklich ziemlich hart und man muss sich überlegen, wie macht man das und wie löst man das jetzt. Und das sind Sachen, die dann vielleicht das Dorf mitbekommt, mhm. oder, und dann wird schlecht gesprochen und dann macht das uns traurig, weil man da immer oder häufig sehen die Leute dann, ah, sie haben etwas nicht Gutes und so, und dann wird über das Negative gesprochen statt über das Positive.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch so ein bisschen undankbar auch anfühlt oder ja, frustrierend. Wie gehst du dann damit um?
Ja, ich gebe es dann einfach Gott ab. Ich denke, hey, das kann ich nicht alles tragen, das muss er für mich tun.
Ihr habt Leute bei euch, die haben teilweise sehr schwierige Schicksale und das hat man jetzt auch ein bisschen gehört in deinen Erzählungen. Wie gibst du da ganz konkret Hoffnung weiter, wenn die vielleicht auch in einer Verzweiflung kommen oder selber vielleicht schon ganz, ganz viele Niederlagen erlebt haben? Wie gibst du da trotzdem nochmal Hoffnung?
Im alltäglichen Zusammenleben motivieren wir die Leute. Ich denke, durch Motivation gibt es Hoffnung. Wir zeigen ihnen klar auf, was alles noch möglich ist, was sie erreichen könnten. Und wir kennen die Leute so, ab 3 Monate kennen wir die Leute gut. Mhm. Und dann können wir sie individuell sehr fördern, wenn sie das dann möchten. Und Hoffnung geben wir weiter, indem dass wir die Monatsgespräche machen und diesen Gesprächen wird es dann etwas persönlicher und dort geben wir sehr viel Hoffnung weiter, indem dass wir sie fördern und ihnen auch Danke sagen für die Sachen, die sie bei uns tun und erledigen. Und ich denke, die Jobs, die sie übernehmen können, sind auch Hoffnungsträger. Wenn sie beispielsweise Ziegen füttern und dann ist das auch ein Erfolg, oder? Ich konnte die Ziegen selbstständig füttern, bin nicht der ganze Tag im Bett gelegen und war traurig, oder? Sondern ich konnte etwas machen, draußen sein. Und dann danken wir für das Füttern der Tiere oder der Ziegen. Und dann gibt es auch Hoffnung, wow, ich konnte das selbst erledigen, ich konnte das selbst tun. Und ich denke, ja, da haben die Leute schon, bekommen schon viel Hoffnung ins Herz wieder zurück.
Weil sie auch merken, dass sie Verantwortung übernehmen können,
ja, genau.
Selbstwirksamkeit erleben auch.
Genau.
Wie lange sind die Leute bei euch normalerweise?
Solange sie möchten.
Also was haben wir von 2 Monaten bis 4 Jahre? Oder?
Ja, die längsten waren 5 Jahre bei uns. Und so, ja, 2 Monate war das Minimum, ja.
Jetzt, welche Wünsche und Visionen habt ihr für die Zukunft?
Ja, wir wünschen uns auch etwas, dass wir in diesem Bereich auch etwas sensibilisieren können und dass andere Menschen vielleicht auch oder gerade Landwirtschaftsbetriebe vielleicht auch Leute integrieren könnten, weil wir überzeugt sind, dass Natur, Mensch und Tiere einfach sehr heilend ist für das Ganze rundherum. Und das wünschen wir uns ein bisschen, dass wir andere anstecken könnten mit unserer Vision und Philosophie, die wir leben. Und ja, wir wünschen uns auch sehr, dass Menschen einfach gesund werden dürfen.
Wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht Landwirtschaft betreibt oder auch nicht, aber einfach sagt, doch, ich fände das eigentlich interessant, mich würde das auch interessieren, so ein Projekt in dieser Art umzusetzen, wo muss man da beginnen? Was würdest du für Tipps geben?
Am besten vernetzt man sich mit Leuten, die betreuen und die haben dann 1000 Tipps und da kann man seine Fragen stellen und die meisten Fragen werden können oder können beantwortet werden. Und es gibt verschiedene Seiten auf dem Internet, wo man sich auch informieren könnte.
Also zuerst mal Gespräch suchen mit Leuten, die sich auskennen.
Finde ich, ja, das ist das Beste.
Gut, dann, du bist ja eine Hoffnungsträgerin jetzt ausgezeichnet, du hast einen Preis bekommen, deshalb wollen wir auch unbedingt noch etwas über Hoffnung nochmal sprechen. Was hoffst du selbst so von ganzem Herzen? Was ist eine ganz große Hoffnung, die du trägst?
Ja, das ist immer etwas dasselbe. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass Menschen gesund werden dürfen. Gerade Menschen, die psychische Probleme haben oder ausgebrannt sind, Burnout, Depression haben, dass sie einfach gesund werden dürfen und wieder sich in einem geregelten Alltag selbstständig zurechtfinden. Das ist meine Hoffnung für all die Menschen, weil ich finde, es gibt da sehr viel Hoffnung. Und natürlich auch, dass Menschen zu Jesus kommen, dass sie ihr Leben Jesus abgeben dürfen und es gelassener nehmen dürfen, weil sie wissen, hey, da ist jemand, der mich einfach trägt jeden Tag. Das ist auch eine große Hoffnung von mir.
Inwiefern hängt das für dich zusammen? Das eigentlich noch, das habe ich gar noch nicht gefragt. Hoffnung und Jesus oder Hoffnung und dein Glauben. Was ist da die Verbindung?
Das ist für mich sehr nah.
Inwiefern?
Ja, weil Gott, ja, Jesus schenkt uns ja die Hoffnung überhaupt, dass wir täglich die Sachen, die Dinge machen können.
Wurde von dir auch schon mal eine Hoffnung enttäuscht?
Ja, also ich denke, das sind, ja, ich habe mir gehofft, dass ich wieder klettern kann, die ersten 3 Jahre. Und das weiß ich, dass, also das, da wurde ich enttäuscht, ja, ich kann jetzt nicht mehr klettern, weil der Arm ist ziemlich defekt.
Also das spürst du heute noch, das ist nicht mehr so wie
ja,
vorher?
Also wie, ja, es fällt ja ein Stück Knochen und das ist nicht mehr realistisch, dass ich überhaupt klettern könnte. Ich habe da noch mit einem Arm versucht, aber das ist dann, wurde ich ergonomisch so stark belastet und hatte dann Schmerzen in den Halswirbelsäulen und der rechten Seite vom Körper und so. Und dann habe ich nicht mehr geklettert. Aber das ist eine Hoffnung, die ich hatte und die nicht erfüllt wurde. Aber ich wurde vom Dauerschmerz befreit. Ich hatte einen Dauerschmerz im Arm und dieser Schmerz wurde geheilt.
Und jetzt bei der Arbeit, so kannst du beide Arme brauchen?
Ich brauche beide Arme. Ich merke einfach, wenn ich stark belastende Arbeiten mache, dass ich abends dann schon noch etwas Schmerzen habe. Aber da bin ich selbst schuld, weil ich weiß es ja, dass ich nicht zu viel tragen sollte mit dem linken Arm.
Also musst du ein bisschen Sorge tragen.
Ja, genau.
Du bist ja, wir haben es schon gesagt, Hoffnungsträgerin, du hast einen Preis bekommen. Wer wäre dein persönlicher Hero of Hope, wenn du jetzt so einen Award weitergeben könntest? Wem würdest du den geben?
Das finde ich noch schwierig. Ich denke, viele Menschen machen so viel Gutes. Eigentlich hat jeder Mensch, der sich sozial engagiert, so einen Preis verdient. Es gibt so viele, die sich einsetzen in diesen Bereichen. Ich finde, Stefan und Nadine Mag machen eine coole Arbeit und investieren sich für viele Menschen, die irgendwo stehen, egal ob sie vom Ausland kommen oder ob sie in den Drogen waren und so weiter. Sie haben so viele Menschen integriert und ich würde wohl ihnen auch einen verleihen.
Wie machen Sie das? Vielleicht noch ganz kurz, wenn man das jetzt die gar nicht kennt. Auch in einem Hof oder wie arbeiten
Sie? Ja, Sie haben auch einen Landwirtschaftsbetrieb, genau.
Jetzt noch als Abschlussfrage vielleicht, was würdest du für Tipps geben, wie können wir alle irgendwie Hoffnung weitergeben in der Welt?
Indem wir einfach wieder Freude entwickeln für die ganz kleinen Sachen und nichts als selbstverständlich erachten. Wenn wir die Sachen wieder schätzen würden, würde viel mehr Hoffnung wieder entstehen, da bin ich überzeugt. Weil wir nicht einfach alles immer haben können. Und dadurch wären wohl die Ansprüche tiefer und Hoffnung würde sich mehr verbreiten, denke ich.
Auch mehr Zufriedenheit.
Zufriedenheit, ja, natürlich auch, ja.
Liebe Salome, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch, dass du den ganzen Weg auch auf dich genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Danke, gleichfalls.
Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Freude weiterhin bei deiner Arbeit, bei eurem Hof und jeden Tag auch ganz viel Hoffnung.
Ja, danke.
Aus einem Kletterunfall entstand ein vielfältiger Bauernhof, der Erholung, Nachhaltigkeit und Hoffnung bringt. Mitten im Emmental haben Salome und Tom Wieland eine kleine Oase geschaffen, in der zwar nicht immer alles harmonisch läuft, aber jeder ein offenes Herz und ein offenes Ohr findet. Wer mehr über die Arbeit und das Leben auf dem Wielandhof erfahren möchte, findet den Link zu ihrer Webseite in den Shownotes. Dann seid ihr hoffentlich auch in 2 Wochen wieder dabei. Zu Gast ist dann Eddie Delalus, er ist Musiker und Lehrer. Wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eure Unterstützung. Heroes of Hope ist eine Produktion von ERF Medien. Unsere Arbeit ist getragen von Spenden. Das heißt, dank eurer Unterstützung können wir machen, was wir machen. Infos zum Spenden findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch eine schöne Zeit.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go-Magazin.